Gedankenstich aus dem systemischen Nähkästchen von Thomas Reier.
In meinem Podcast Gedankenstich stelle ich in loser Folge Konzepte und Methoden aus der Welt der systemischen Beratung, der systemischen Therapie und der systemischen Didaktik zur Verfügung. Aber ich möchte den Blick auch auf gesellschaftliche Veränderungsprozesse lenken, zu denen uns der Klimawandel zwingt. Die systemische Perspektive ist hier sehr nützlich, um die Dynamik zu verstehen und vielleicht auch zu beeinflussen. Im März 2023 haben wir in Remscheid an der Akademie der kulturellen Bildung den 4. Fachtag Systemic for Future organisiert. Wir, das sind meine Mitstreiterinnen Birgit Seiberlich, Conny Wert und ich. Wir haben den Tag unter den Titel Hoffen und Bangen und die Kunst der Ausrede, psychologische Aspekte des Klimawandels gestellt und mit einigen Gastreferentinnen und Gastreferenten gestaltet. Von diesem Tag haben wir die 4 Hauptbeiträge aufgezeichnet und können sie hier in 4 Podcast-Folgen leicht gekürzt wiedergeben. Was leider nicht in den Podcast passte, war, dass der gesamte Tag von Volker Vogt als Graphic Recording festgehalten wurde. Diese Art von visuellem Feedback ist aber auf der Webseite systemic-for-future.de zu finden, wie auch weiteres Material zum Fachtag. Im 3. Teil unseres Fachtags geht es um die Klimagefühle. Zwischen Hoffen und Bangen, die ganze Bandbreite der Klimagefühle. Dana-Theresa Krämer und Hanna Manke stellen uns vor, welche Gefühle wir häufig in der Auseinandersetzung mit Klimawandel und den unzureichenden Maßnahmen zum Klimaschutz verbinden. Häufig sind dies unangenehme Gefühle, aber nicht nur, und sie sind allesamt wichtig, um uns ins Handeln zu bringen. Wie auch in therapeutischen Kontexten gilt, Gefühle wegschieben oder aushalten und nichts tun ist selten die beste Option. Aber hört selbst.
Was wir vorhaben mit Ihnen heute. Ich möchte Sie ein bisschen emotional einstimmen, indem ich Ihnen ein paar Folgen vom Klimawandel um die Ohren hauen möchte. Vielleicht können Sie währenddessen schon mal so ein bisschen darauf achten, was da bei Ihnen innerlich passiert. Denn im Folgenden werden wir auf die Klimagefühle ein bisschen eingehen. Dann werde ich übergeben an Frau Manke, an Johanna, die Sie dann ein bisschen in den Umgang mit den Klimagefühlen einführt. Ja, wir sind ganz unterschiedlich, wie die Klimakrise auf uns wirkt. Das ist regional unterschiedlich und hängt auch so ein Stück weit von Glück ab, wo wir so geboren sind. Wir haben einmal die direkten Folgen vom Klimawandel, wie Extremwetterereignisse. Die Flut 2021 hier in NRW und im Ahrtal ist uns sicher noch sehr im Kopf. Aber auch die ganzen Waldbrände, die in den letzten Jahren sehr gehäuft aufkamen, gehören dazu. Der Temperaturanstieg und der Meeresspiegelanstieg, den wir als langfristige Folgen betrachten, das haben wir ja alle aus den Medien schon mitbekommen. Und das hat indirekte Folgen, zieht es hinter sich her. Und zwar physische, aber auch eben psychische. Auf die psychischen gehe ich nachher noch mehr ein. Gerade bei jungen Menschen, die eben den Klimawandel noch viel stärker spüren werden als wir, kann das eben zu besonderen sozialen Effekten führen. Die Zunahme von Konflikten sind eben auch indirekte Folgen von diesen ganzen Veränderungen. Diese Folgen sind weltweit. Wir in Deutschland haben ja zum Glück noch nicht so viel davon mitbekommen. In anderen Breitengraden sieht es anders aus. Ich habe Ihnen mal das zum Reinzoomen mitgebracht vom Wissenschaftsmagazin Quarks. Sie können ja mal schauen, wo Sie leben und womit Sie da rechnen können. Hier sind die starken bis sehr starken Veränderungen zu sehen. Wenn wir noch ein bisschen mehr reinzoomen und auf die individuelle Ebene gehen, haben wir hier den Vergleich, wie viel ein 2020 geborenes Kind mehr an Extremwettern erleben wird, als ein Mensch, der 1960 geboren wurde. Ich versuche da immer ganz persönlich was zu finden. Vielleicht haben Sie in Ihrer Familie, im Bekanntenkreis Menschen, die da vielleicht irgendwie reinpassen. Bei mir ist zum Beispiel, meine Mutter ist 1954 geboren und mein Sohn 2013. Das kommt ungefähr hin. Und wenn ich mir dann die Zahlen anschaue, wird er 7-mal so viele Hitzewellen erleben. Wenn meine Mutter 10 Hitzewellen erlebt hat oder wird, werden es bei meinem Sohn 70 sein. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und jetzt würde ich Sie einladen, mal selber zu schauen. Auf der rechten Grafik kann man sehen, wie viel Erderwärmung man wahrscheinlich noch erleben wird, je nachdem, wie alt man ist. Wenn man wie ich zwischen 30 und 49 grob geschätzt ist, wird man noch ca. 2 Grad erleben. Vielleicht haben Sie sich schon da wiedergefunden in der Grafik, und dann kann man mal rüberschwenken auf die andere Grafik und mal sehen, was für uns da erwartet. Und zwar bei 2 Grad wird es auf jeden Fall tödliche Hitzewellen und Essensengpässe geben. Das führt kein Weg mehr dran vorbei. Dann ist die Frage, was hat denn Klima, was ja sehr physikalisch ist, mit der Psyche denn eigentlich zu tun? Warum beschäftigen sich Psychologen damit? Und zwar, das ergibt sich aus einer dreifachen Betroffenheit. Einmal haben wir natürlich, sind wir der Verursacher. Das ist mittlerweile ja auch wissenschaftlich so belegt, dass es keinen Zweifel mehr daran gibt. Auf der anderen Seite müssen wir mit diesen Folgen leben. Das wird auf uns zukommen, da kommen wir nicht drum rum. Und als drittes sind wir diejenigen, die es letztlich in der Hand haben, die überhaupt, um daran überhaupt noch was zu ändern und wie wir das in Zukunft gestalten. Und die Psychologie kann hier in allen drei Bereichen letztlich intervenieren. Wir können auf der einen Seite erklären, wie es überhaupt dazu kam, dass wir nun in dieser Welt so leben. Wir können Menschen darin begleiten, wie sie mit Krisen umgehen, die durch die Klimakrise entstehen. Und auf der anderen Seite können wir auch bei dem Veränderungsprozess helfen. Greta Thunberg hat gesagt, but I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to feel the fear every day. Das würde ich Sie jetzt gern mal sacken lassen und sich vielleicht 2 Minuten zu nehmen und vielleicht auch einen Stift und einen Zettel, haben Sie bestimmt alle dabei, um mal zu überlegen, welche Gefühle da in Ihnen hochkommen. Ja, ich merke, dass hier eine ganz intensive Stimmung ist im Raum. Vorab möchte ich gerne noch was sagen, wobei ich das wahrscheinlich bei Ihnen gar nicht sagen muss. Wenn wir hier über Gefühle sprechen, ist es mir ganz wichtig, dass wir nicht übers Pathologisieren dahin kommen. Diese Gefühle, die wir hier beschreiben, sind alle völlig gesund, völlig normal und gehören dazu, zu diesem Prozess, sich damit auseinanderzusetzen. Da wehre ich mich ziemlich gegen. Da gibt es immer wieder Bewegungen, die dann danach fragen, ja, wie behandeln wir denn jetzt nur Klimaangst und so? Aber da möchte ich von weg. Ja, jeder geht individuell unterschiedlich mit der Klimakrise um und hat eben auch unterschiedliche Emotionen, die da hochkommen. Das haben Sie ja wahrscheinlich auch gemerkt. Vielleicht haben Sie mal rechts und links geschaut, was der Nachbar geschrieben hat, oder vielleicht haben sie sich auch ausgetauscht, dass da einfach unterschiedliche Emotionen hochkommen. Diese Emotionen, die da hochkommen, nennen wir eben Klimagefühle. Naturgemäß sind diese Klimagefühle oft negativ. Wir werden aber auch über positive sprechen zum Schluss. kann sich natürlich ein klassisches Dilemma daraus entwickeln, nämlich wir sind ja darauf ausgelegt, negative Gefühle zu vermeiden. Das ist ein Schutzmechanismus, der ja ganz wichtig ist. Und wenn wir uns mit der Klimakrise auseinandersetzen, kommen wir um negative Gefühle eigentlich gar nicht drum herum. Somit kommen wir da in ein gewisses Dilemma rein. Auch wenn wir andere Menschen dazu bringen möchten, sich damit auseinanderzusetzen, setzen wir sie natürlich auch diesen negativen Gefühlen aus. Wir dürfen einfach hinschauen, wie stark diese Gefühle sind. Greta Thunberg sagte ja, I want you to panic. Wenn wir das betrachten, sind wir hier in dem Bereich, hier unten ist die Gefühlsintensität abgetragen und wenn die ganz hoch sind, dann kommen wir hier hin und hier oben sind wir im ungesunden Bereich. Panik, das ist, wenn Sie sich mit den Symptomen auskennen, davon gehe ich aus, ist ja ein Gefühl, das uns nicht mehr gut und konsequent und konstruktiv handeln lässt. Deswegen wäre es quasi angeraten, zu versuchen, hier in diese in die Mitte wieder reinzukommen, wenn man eben so intensive Gefühle hat. Das andere Extrem ist das, dass man zu wenig Gefühle hat. Dann befindet man sich mehr in dem Bereich. Da befindet man sich eher in der Vermeidung, in der Ablenkung, dass ich gar nichts darüber hören möchte. Dann vermeidet man eben diese intensiven Gefühle, aber auch da kann man ja nicht in ein konstruktives Handeln geraten. Das Ziel sollte eben sein, sich dessen bewusst zu sein, diese Gefühle zu spüren, aber eben nicht ins Extrem, in das andere Extrem zu rutschen. Dann gehe ich im nächsten auf die wichtigsten Klimagefühle ein. Die Klimaangst ist so der Star unter den Klimagefühlen. Angst ist grundsätzlich das in der Psychologie am meisten untersuchte Emotion. Und so ist es auch mit der Klimaangst. Es gibt schon einige Studien darüber. Und es zeigt uns, dass es eben real ist und dass sie da ist und bei vielen Menschen da ist. Zeige ich gleich auch noch was zu. Die Klimaangst kann aufkommen, wenn wir Berichterstattung sehen oder eben, wie ich jetzt eben einige Fakten dargelegt habe, dann kann so eine Angst hochkommen. Inhaltlich bezieht sie sich meistens auf Sachen, die in der Zukunft sind. Also es ist eine Erwartungsangst. Es ist selten, dass wir selber einer Naturkatastrophe ausgesetzt sind, Gott sei Dank. Und dort diese Angst spüren, sondern wir spüren eine Angst, indem wir uns das innerlich vorstellen, was da auf uns zukommen könnte und empfinden dann Angst. Inhaltlich eben häufig auf diese Kipppunkte, die Thomas ja auch schon angerissen hat, die habe ich jetzt bewusst bei uns noch rausgeholt, weil wir die auch drin hatten im klimatischen System, dass solche Kipppunkte überschritten werden. Da haben viele Menschen berichten darüber Angst. Aber auch soziale Konflikte, das ist auch ein ganz großes Angstthema, das viele Menschen umtreibt. Die Internationale Organisation für Migration hat ausgerechnet, dass sie mit ca. 200 Millionen Umweltflüchtlingen bis 2050 rechnet. Das ist nicht mehr lang. Zum Vergleich, 2015 waren 890.000 unterwegs, also noch nicht mal 1 Million. Das ist einfach eine Dimension, die wir uns im Moment noch gar nicht richtig vorstellen können. Angst um die nächste Generation ist auch ein großes Thema, gerade bei Eltern, Großeltern. Wenn man sich überlegt, was die junge Generation da noch vor sich hat, kann man dort auch Angst empfinden. Pandemien ist auch ein Thema. Corona hatten wir ja gerade mehr oder weniger hinter uns. Das war eine Zoonose. Und Zoonosen werden nun mal gefördert durch den Klimawandel. Die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, steigt mit den steigenden Temperaturen. Und man kann Angst vor dem Verlust von Lebensräumen empfinden. Eine ganz spezielle Angst ist die Solastalgie. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben. Das ist eine Angst, deine Traurigkeit, die man empfinden kann, wenn man durch den, wenn man mitbekommt, wie die Heimat sich verändert und wie man, wie die Natur verlustig geht. Und das, davor kann man eben auch Angst empfinden. Zu diesen Erwartungsängsten kommen aber eben auch noch die Ängste, die Menschen erleben, die eben schon Opfer von Naturkatastrophen geworden sind. Und da zeigt uns eben, zeigen uns Studien, dass die Menschen lange darunter leiden. Es ist nicht nur die akute, also nicht nur in Anführungszeichen, die akute Angst in der Situation selbst, sondern eben der Verlust des Sicherheitsgefühls. Das kann eben über Jahre hinaus noch nachwirken. Und gerade auch bei jungen Menschen, das kann also so eine Krise im jugendlichen Alter kann eben zu einer Beeinträchtigung für die ganze Lebensspanne führen. Ich hatte gesagt, ich habe da noch Studien mitgebracht und zwar habe ich hier dreimal gezeigt. Man sieht also, dass deutlich mehr als die Hälfte der jungen Menschen, hier wurden Jugendliche befragt, davon berichten, dass sie Ängste vor der Zukunft haben. Das heißt, es ist also schon ein ganz großes Thema. Bei der Studie von Hickman, die letzte, die ist auch die aktuellste und eine sehr große Studie, wurden 10.000 Jugendliche befragt in 10 unterschiedlichen Ländern. Und was ich auch ganz spannend fand, man konnte dann Zusammenhänge finden zwischen der Angst und dem empfundenen Nichthandeln der Regierung. 64% der Jugendlichen gaben an, dass ihre Regierung nicht genug tut. Das zum Thema Angst. Jetzt kommen wir zu einem sehr unangenehmen Gefühl, die Klimaschuld bzw. auch Klimascham. Von der Flugscham haben wir eben auch schon mal was gehört. Was mir aber schon wieder ein bisschen Mut macht, weil ich merke, dass da sich Normen letztendlich verschieben. Denn Scham oder Scham empfinden wir ja, wenn wir selber eine Norm, die wir als gültig erachten, irgendwie überschreiten und wir da bloßgestellt werden. Bei der Schuld ist es genauso, da bleibt ist das Bloßstellen und nicht so das Zentrale. Wenn wir uns dem so ein bisschen hingeben, der Schuld, müssen wir ja zugeben, wir sind alle schuldig. Unser ganzer Lebensstil ist ja letztendlich dafür verantwortlich, dass wir in dieser Situation stecken. Unser Konsumverhalten, unsere Mobilität, selbst wenn wir selber völlig klimaneutral leben wollen würden, allein durch die Struktur, in der wir leben, würden wir schon viel mehr emittieren als ein Mensch in Afrika zum Beispiel. Und das finde ich auch auf der anderen Seite auch wieder ein bisschen entlastend. Bevor man sich da so völlig reingibt in diese Schuld, muss man sich auch wieder klar machen, wir leben eben in diesem System und wir alleine können es nicht ändern, wir können es nur zusammen. Da fand ich das Zitat von Luisa Neubauer nochmal gut. Ich habe es nicht auf der Folie, ich muss es so vorlesen. Ich fände die Vorstellung bewegend, den Alltag durchlaufen zu können und zu wissen, es wird mir so einfach wie möglich gemacht, möglichst wenig Menschenrechte zu verletzen und möglichst wenig Emissionen zu verursachen. Und das ist das, was auch der Herr Brudermann schon gesagt hat heute Morgen, dass es uns eben leicht gemacht werden muss, klimafreundlich zu handeln. Finde ich hier unheimlich wichtig. Als nächstes kommen wir zur Klimawut oder dem Klimaärger. Den kenne ich auch sehr gut, so ein bisschen mein Thema. Da gibt es auch ganz viele unterschiedliche inhaltliche Sachen, auf die wir wütend sein können. Wir können wütend sein auf die Regierungen, die einfach nichts tun, obwohl sie ja seit Jahrzehnten ja, Bescheid wissen. 1972 kam Grenzen des Wachstums raus vom Club of Rome. Und im Grunde spätestens seitdem weiß man eigentlich um die Klimakrise und es wird einfach nicht genug getan. Dann kann man sich ärgern über die Wirtschaft, die ihre finanziellen Interessen eben über alles stellen. Und wenn man das Beispiel Exxon sieht, die 1982 eine große Studie angefertigt haben und sehr genau zu den Zahlen gekommen sind, wie sich es jetzt auch entwickelt hat. Und diese Studie dann aber unter Verschluss gehalten haben und eine ganz große Desinformationskampagne gestartet haben. Ich finde, da darf man wütend werden. Auf die Medien kann man auch sauer sein, weil einfach oft noch zu wenig, das Thema noch zu wenig da ist. Und wenn es kommt, wird es oft immer noch kontrovers diskutiert. Und der Klimawandel ist menschengemacht, der ist da und wir müssen was verändern. Das ist einfach nicht mehr kontrovers in wissenschaftlichen Kreisen. Und die Ungerechtigkeit, die uns begegnet in dem Zusammenhang, kann uns auch wütend machen. Denn die Ärmsten und Verletzlichsten in unserer Gesellschaft, aber auch weltweit, sind diejenigen, die eben am meisten unter der Klimakrise leiden. Und dann gibt es natürlich noch diese klassischen Menschen, die gezielt Fehlinformationen in die Welt setzen und oder eben auch den Widerstand gegen die Maßnahmen, die nötig sind, aufrechterhalten. Tempolimit zum Beispiel als typisches Thema. Ja, und dann gibt es noch im Kleinen oft Konflikte innerhalb der Familie, innerhalb vom Freundeskreis. Wer kennt nicht Onkel Jürgen am Kaffeetisch, der es absolut nicht einsehen will? Da kann man sich eben auch oft drüber ärgern. Frau Manke wird noch ein bisschen was mit dem Umgang, zum Umgang sagen, deswegen gehe ich die Gefühle so auf diese Art jetzt durch. Beim Klimakummer und bei der Klimatrauer, die ich eben auch hier wahrgenommen habe bei Ihnen ganz deutlich, ist es eben so, dass es ein wichtiger Verarbeitungsprozess ist. Und es ist eben auch eine angemessene Reaktion auf diesen Verlust, den wir erleben. Es ist nicht nur der Verlust der Natur, den wir sehen, es sind auch in unserem Alltag. Wir müssen uns von Dingen verabschieden. Wir müssen uns vielleicht davon verabschieden, zu reisen mit dem Flugzeug. Fällt mir zum Beispiel auch nicht leicht. Ich habe 2019 beschlossen, nicht mehr zu fliegen, aber ich muss dann auch manchmal meinen Kindern sagen, die dann irgendwo sehen, oh, das will ich auch unbedingt mal sehen. Und dann werde ich traurig, weil ich nicht sagen kann, ja klar, das können wir ja mal machen. Sondern ich muss ihnen dann sagen, nee, da können wir ohne Flugzeug nicht hin. Und das stimmt mich auch manchmal traurig. Das sind so viele kleine Verluste, die wir im Alltag erleben werden und erleben, die uns traurig machen können. Die Phasen der Trauer habe ich Ihnen auch noch mal, ich fand die Abbildung sehr eindrücklich. Das ist natürlich sehr vereinfacht. Früher ist man ja auch davon ausgegangen, dass man quasi hier starten muss und dann so Stückchen für Stückchen das durchlaufen muss. Davon hat man sich ja getrennt mittlerweile. Das geht ja eher davon aus, dass man zwischen den Gefühlslagen so hin und her schwankt und es eher als Aufgaben betrachtet. Und was ich da ganz spannend finde, ist, dass die Gefühle, die wir jetzt eben schon besprochen haben, wie zum Beispiel die Wut, eben auch ein Teil davon sein kann, von diesem Prozess. Und wenn wir merken, dass wir innerlich häufig wütend werden, kann das eben auch zu diesem Prozess dazugehören. Ja, vielleicht fällt Ihnen dazu auch selber nochmal was ein, worüber Sie traurig sind im Alltag, wovon Sie sich verabschiedet haben vielleicht schon oder wo Sie sich vielleicht auch noch nicht von trennen können. Vielleicht können Sie sich darüber Gedanken machen. Ich finde gerade diesen Abschied von der Unbedarftheit, mit der man so durchs Leben geht, finde ich nicht einfach. Und ich finde, man darf da traurig sein. Es ist so wichtig, dass wir das zulassen und nicht sagen, ach Mensch, stell dich mal nicht so an, dann fliegst du halt nicht mehr. Sondern wenn man das eben gerne gemacht hat, ist es eben auch traurig, wenn man das nicht mehr kann. Ich hatte Ihnen ja versprochen, dass wir auch nochmal auf die anderen Gefühle eingehen. Den Ekel lassen wir mal weg, der ist vielleicht hier nicht in dem Zusammenhang nicht ganz so wichtig. Aber Überraschung und Freude. Überraschung kann ja beides sein, negativ und positiv. Negativ sind solche Zahlen, wie wir eben gehört haben, 200 Millionen Flüchtlinge, da kann man sich negativ drüber überrascht sein. Bei den positiven Sachen aber auch. Wenn ich zum Beispiel, ich habe vor einiger Zeit, hat eine Freundin von mir, eine Entfernte, eine Petition geteilt für ihrem Status. Und da war ich positiv überrascht, weil ich ihr das gar nicht gegeben habe, dass es ein Thema ist für sie. Und da dürfen wir auch immer mal wieder den Fokus drauf lenken, dass wir einfach merken, dass wir nicht alleine sind damit. Und da komme ich auch zur Freude. Also das Gefühl, mit Zehntausenden auf der Straße zu stehen und zu merken, wir sind eine große Gemeinschaft und es sind ganz viele in dieser Gesellschaft, die die Veränderungen möchten und die dahinter stehen, das kann uns mit Freude erfüllen. Und mich erfüllt es auch mit Freude, wenn ich sehe, dass hier so viele interessierte Menschen sitzen wie Sie und Sie mir Ihre Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt haben. Das kann mich auch freuen. Und mit dieser Freude würde ich sie jetzt übergeben an Hannah. Dankeschön.
Genau, wir haben jetzt gehört, welche gibt es denn, welche Gefühle? Genau, und was machen wir damit? Also wie können wir damit umgehen? Welche Handlungsmöglichkeiten haben wir eigentlich? Ja, was passiert, wenn es zu viel oder zu wenig wird, wenn wir beispielsweise merken, naja, wir sind doch relativ klein oder die große Masse macht es eben doch noch nicht so, wie es vielleicht nötig wäre. Und es ist so, dass wenn wir merken, dass wir etwas können, also wenn wir etwas bewirken können, dann fangen wir an zu kämpfen. Wenn uns aber die Mittel zum Handeln fehlen, dann verdrängen wir gerne und wenn die Ohnmacht zu stark wird, dann verstecken wir uns. Und das ist angelehnt an dieses Kämpfen, Flüchten oder eben auch Erstarren. Und so ist es letztendlich genauso mit diesen Klimagefühlen, nur eben, dass sie, wie es schon dargestellt wurde, ja relativ abstrakt sind. Wenn wir früher einem Bären begegnet sind, dann war klar, was wir zu tun haben. Wenn wir heute eine Grafik sehen, naja, dann sehen wir halt eine Grafik. Also da passiert jetzt erstmal ja, sind wir nicht bedroht. Wenn wir vom Bären nicht wegrennen, dann schon, dann ist es eben vorbei. Ich würde gerne jetzt darauf eingehen, was passiert eigentlich, wenn wir mit diesen Gefühlen nicht mehr umgehen können und eben erfahren oder in diese Gefühle intensiv reinkommen und dann nicht mehr wissen, wie wir sie eigentlich wie wir sie regulieren können. Und da möchte ich gern erst auf das Erdulden eingehen, im Sinne von überschwemmt von Gefühlen wie Traurigkeit oder Hoffnungslosigkeit und Passivität und Ohnmacht. Wo wir dann doch irgendwie in die Pathologie reingehen, weil es dann eben zu einer Depression führen kann. Und ich hatte beispielsweise mal einen jungen Patienten von 16 Jahren, der sehr an der Klimakrise verzweifelt ist und der dann sagte, nee, er würde, also es ging dann darum, dass wir an Akzeptanz vielleicht arbeiten könnten. Und er sagte, das macht er nicht, er will das nicht, dann macht er keine Psychotherapie. Er ist nicht bereit, an Akzeptanz zu arbeiten, weil in dem Sinne würde er ja anfangen zu kapitulieren und das macht er nicht. Er ist dann irgendwann wiedergekommen, aber erstmal gab es dann einen Bruch in der Therapie. Andere Möglichkeiten wären beispielsweise auch, dass man so resigniert, dass man eben nicht mehr zur Wahl geht oder nicht zur Demo und dass sich so ein Credo entwickelt im Sinne von, ja, ich kann ja eh nichts mehr tun. Das bringt ja alles nichts. Beim Kämpfen wäre es so, dass ja ohne Rücksicht auf eigene Bedürfnisse oder auf die Bedürfnisse von anderen Ziele durchgesetzt werden. Dass ja man sich selbst in Gefahr bringt, oder auch andere in Gefahr bringt, dadurch, dass vielleicht auch das Aggressivitätsniveau steigt. Dass man selber das Gefühl hat, ich muss jeden davon überzeugen, dass die Klimakrise das allerwichtigste Thema gerade ist. Und es muss alles dazu lesen und habe auch eine hohe Selbstkasteiung und erleg mir Dinge auf, weiß nicht, vielleicht überspitzt nur noch eine Minute ganz kalt duschen oder so. Beim Vermeiden ist es letztendlich dass es darum geht, den Infos aus dem Weg zu gehen und zu bagatellisieren oder dass eben die Schuld oder die Betroffenheit geleugnet wird. Und ich selber treffe tatsächlich die Menschen, die das vermeiden, relativ wenig, sondern eher so in diesem Erdulden oder Kämpfen, jetzt zumindest im beruflichen Kontext. Und ein Kollege hat das in ein schematherapeutisches Konzept eingebettet. Und hat eben geguckt, was braucht man, damit man aus Erduldung mit Resignation, Hilflosigkeit, Passivität und Angst eben auch eine Akzeptanz werden kann. Und hat sich dazu überlegt, dass es wichtig ist, dann eben auch eine Stimuluskontrolle zu machen, also zu überlegen, wann schaue ich denn Nachrichten, macht das Sinn, die tatsächlich vor dem Schlafengehen zu gucken, aber auch, wie kann ich meine eigenen Gedanken stoppen und beenden, bewusst Pausen machen, auch von der, bewusst den Alltag wieder leben und da in Nichtsicht von den Sorgen und Ängsten beeinflussen lassen, negativ. Auch Achtsamkeit und Selbstmitgefühl, sich Raum geben, dass man traurig sein darf, dass man auch eine Berechtigung hat zu katastrophisieren, denn es ist wirklich schlimm, also ja, kann man auch nicht sagen. Aber auch zu gucken, ja, wie kann ich selber eine Wirksamkeit spüren, um aus dieser, ja, sag ich jetzt mal, Depression oder Hoffnungslosigkeit wieder herauszukommen. Beim Kämpfen, das wäre die Überkompensation in der Schematherapie, wo sozusagen dieses Überengagement, die Burnout-Gefahr und die Aggressivität vorherrscht, geht es darum, eigene Werte zu bestimmen und diese auch selbstbestimmt auszuleben, sich aber auch davon wieder Pausen zu geben. Und möglicherweise muss man da auch seine Antreibersätze nochmal korrigieren. Und das, was ich sehr spannend finde, ist, dass eben eigentlich die Annäherungsmotivation immer das größere Leitmotiv ist als die Vermeidungsmotivation. Ich merke, ich komme dann manchmal in so ein, man muss das doch mal sagen und man muss doch alle schocken. Aber letztendlich erreicht man damit eben doch mehr Gegenwehr als wenn man Dinge eben vorlebt zum Beispiel. Wir haben seit ein paar Monaten sind wir irgendwie vom Auto weggekommen, haben uns ein Lastenrad gekauft und fahren dann jeden Morgen mit diesem Lastenrad zum Kindergarten, bringen da die Kinder hin. Und es ist dann zum Beispiel so, dass ich dann mich immer wieder total über die ganzen Autos ärgere, mit denen die Kinder da jeden Morgen abgeliefert werden. Und es bringt natürlich niemandem was, dass ich mich dann vor der Arbeit schon total geärgert habe. Und auch, ich sag's ja auch, also stehe da dann ja nicht wütend rum. Aber es ist tatsächlich so, dass ich immer wieder von den anderen Eltern gefragt werde, ja, was ist denn das für ein Fahrrad und ist das, also wie funktioniert das denn? Und ja, du bist ja gar nicht so groß und das Fahrrad ist aber so groß, klappt das denn dann auch alles? Genau, und ich merke, oder meine Hoffnung wäre natürlich, ich preise dann dieses Fahrrad immer, wie toll das ist und wie viel Spaß das macht. Und ja, vielleicht wird die Reihe der Fahrräder dann vor dem Kindergarten irgendwann länger. Es wäre schön. Genau. Bei der Vermeidung, ich denke, ein Teil, oder ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ein Teil ist Vermeidung vielleicht auch wichtig oder in bestimmten Momenten, dass man nicht völlig durchdreht auch. Aber hilfreich ist es eben, sich dosiert dann zu informieren und auch dosiert Gefühle zuzulassen, um eben im Thema zu bleiben, um sich nicht zu verschließen vor dem, was ist und letztendlich auch dadurch die Realität im Blick zu halten. Im Folgenden möchte ich darauf eingehen, wie eben ein klimabewusstes Verhalten gestärkt werden kann und eben auch das Handlungsbewusstsein. Einfach um wenn wir das Gefühl haben, wir können was verändern, dann machen wir das auch eher, als wenn wir das gar nicht haben. Und da gibt es eben verschiedene Ebenen. Es gibt die sozialen Ebene, also beispielsweise, wenn ich mich Menschen nahe fühle, zum Beispiel bei den Psychologists, als ich da eingestiegen bin, war ich sehr begeistert, was für viele nette Menschen es einfach gibt. Und mit denen kann ich mich total gut identifizieren. Mit den Normen kann ich natürlich auch total gut mitgehen. Und wir haben gemeinsam natürlich das Gefühl, ja, vielleicht können wir ja doch was schaffen zusammen. Es geht aber auch darum, welches Handlungswissen habe ich eigentlich, also was bringt tatsächlich was. Es ist schön, dass da heute nochmal auch ein Input zugegeben wird, was eben tatsächlich da ist. Und ich glaube, allen ist es mit den Zähneputzen, dass es das nicht ist, doch sehr eindrücklich geblieben. Genau. Und aber auch, was sind die wahrgenommenen Ressourcen oder die tatsächlichen? Also was kann ich tun? Ne? Wie viel arbeite ich? Wie viel habe ich vielleicht familiäre Verpflichtungen? Genau, und wo ist noch Zeit, dann auch mich zu engagieren und wo sind die Möglichkeiten? So, grundlegend dafür sind aber unsere Werte. Und dafür müssen wir diese Werte auch reflektieren. Und Werte sind die Grundlage dafür, dass wir uns überhaupt emotional aktivieren lassen. Und vielleicht können Sie kurz in sich gehen und überlegen, was sind eigentlich Ihre Werte? Ne? Also wofür lohnt es sich tatsächlich? Ne? Also das ist das gute Leben für uns selbst. Wollen wir es lebenswert gestalten? Wünschen wir uns das für die nach uns kommenden Kinder und im Idealfall noch weiteren Generationen? Gibt es vielleicht auch andere Werte? Vielleicht will man nicht auf Kosten anderer Menschen leben oder jedes Lebewesen hat sein eigenes Recht. Oder ich finde immer, dass wenn man sich die Welt so anguckt, wie dieses Ökosystem so im Kleinen und Feinen zusammenspielt, das ist so eigentlich fantastisch, dass das gilt es zu schützen. Und genauso wichtig sind dabei aber auch die Gruppennormen oder die Identifikation mit Normen. Also das Gefühl zu haben, in einer Gruppe teil zu sein, dazuzugehören, das ist ja letztendlich von jedem Mensch der Wunsch, zu einer Gruppe oder zu verschiedenen dazuzugehören. Ich finde das immer, man sieht das manchmal so bei Mode, wo man sich dann denkt, hey, ich fand das bei den Schlaghosen, als die jetzt wieder modern wurden, sehr faszinierend. Ich dachte, jetzt werden wieder Schlaghosen modern, da war ich ganz klein als die mal und davor ja schon und also kommen irgendwie immer wieder und ich dachte, ja, und irgendwann ist es wieder total normal und jetzt, also meine Patienten so im Alter zwischen 15 und 20, die tragen alle wieder Schlaghosen. Ist auch faszinierend, wie das dann so um sich zieht. Und der Wunsch ist eben, ich möchte dazugehören, ich möchte nicht auffallen. Hier ist dann das Beispiel, wie kann man das für den Klimawandel oder die, nicht den Klimawandel, sondern den Schutz und verschiedenen Handlungsmöglichkeiten nutzen. Und je mehr Menschen beispielsweise mit dem Fahrrad kommen, also auch wenn es Lehrer sind, kann es eben dazu führen, dass sich das Verhalten anpasst und dass Normverschiebungen stattfinden. Und gemeinsam eben dann das Gefühl bekommen, okay, wir können es doch schaffen, weil diese Normen, indem sie sich verschieben, beispielsweise je mehr weniger Menschen fliegen, umso eher passiert es eben, dass es um sich greift und zu einer Norm wird, dass Fliegen sozusagen gar nicht mehr so hoch angesehen wird, auch wenn das sicherlich ja gerade in der jungen Generation gar nicht so einfach ist, sich davon abzugrenzen. Genau, beim Umweltschutz in der Gruppe ist es noch wichtig, wie ich das vorhin gesagt habe, eben diese Identifikation, dass die wahrgenommenen Gruppennormen auch übereinstimmen mit den eigenen und dass man diese Wirksamkeit hat. Und jetzt kam das vorhin schon mit diesen sozialen Kipppunkten. Es überschneidet sich vielleicht jetzt etwas und trotzdem, ich gehe nur auf diese eine Studie ein, sonst nicht. Weil es eben, also es gab eine Studie 2018 von Ilona Otto, die war recht groß und hat eben herausgefunden, dass tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen nicht linear verlaufen, sondern dass 25% der Bevölkerung reichen, um eben soziale Kipppunkte in Bewegung zu setzen. Voraussetzung dafür ist, dass ein System instabil sein muss und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist nicht so gut, wenn es das ist, aber unser System ist schon sehr instabil durch die ganzen Krisen, also durch die Ukraine-Krise, durch Corona. Besteht vielleicht die Hoffnung, dass eines Tages es doch dazu kommen kann, auch wenn es vielleicht noch nicht jetzt 25% sind. Genau, also zu dieser Studie gehört diese Grafik, auf die ich gar nicht so lange eingehen möchte, weil sie doch sehr umfangreich ist. Also man sieht hier unten den Einfluss auf die Kippelemente, hier die Auslöser und da ist die Zeit. So. Und wenn wir uns das angucken, sehen wir eben, dass die Normen und Werte relativ lange brauchen. Wobei ich finde, 30 Jahre, das geht fast sogar. Schön wäre es schneller, aber so im Zusammenhang mit diesen 25% ist es eigentlich, macht es Hoffnung, finde ich. Dass es eben doch was ist, was passieren kann. Dazu gehört natürlich, dass das Bildungssystem da mitmachen muss, hat tatsächlich auch den höchsten Einfluss. Und was ich sehr beeindruckend fand, ist dieses hier, nämlich, dass es eigentlich schon reicht, wenn 9% der Player nicht mehr in fossile Energien investieren. Also 91% könnten es sogar noch tun, aber 9 reichen. Genau. Noch ein bisschen mehr Hoffnung. Es wurde von German Watch wurde dieser ökologische Handabdruck ins Leben gerufen, als sozusagen Pendant zu dem ökologischen, zu dem Fußabdruck, zu dem CO2-Fußabdruck, der ja hier in, Dana hat es gerade schon erzählt, einfach, wir schaffen das eigentlich kaum ohne diesen, wir machen sie, wir sind dafür verantwortlich, dass CO2 freigesetzt wird. Wenn wir leben, tun wir das hier in der Art, wie wir das tun. Und das Gegenstück dazu wäre dann der Handabdruck, der ökologische. Und da geht es darum, Handlungsansätze zu stärken, die eben dem Klimawandel was entgegensetzen. Es können sowohl Spenden sein, es können aber auch Engagement sein in Gruppen und in Gruppen oder in Organisationen, auf verschiedenen Ebenen. Es kann auch schon das eben sein, was wir tun, beispielsweise das Nichtfliegen oder dass wir uns so vegan wie möglich ernähren. Ich hatte eine Forscherin, die sagt ganz klar, ein Kind weniger bekommen, ohne Auto leben, Flugreisen vermeiden, grüne Energie beziehen und vegetarisch oder vegan leben. Das sind die 5 wichtigsten Dinge, die man zum Klimaschutz dazu tun kann. Genau. Genau, also wir würden Sie gerne auffordern, wir haben Wolken unter Ihre Stühle gelegt, so Papierwolken. Und möchten Sie gerne, weil es passt so hier zu den Ausreden, welche Maßnahmen Sie konkret ab heute, ab jetzt in Ihrem Alltag integrieren können? Was können Sie jetzt sofort verändern? Was ist möglich, ohne dass Sie in wer weiß was stürzen? Genau, dann würden wir Sie bitten, das in diese Wolken einzutragen und hier vorne aufzuhängen. Dankeschön.
Auch eine? Machst du da gleich noch einen Abschluss?
Diese 5 Kundenfragen von dem Handabdruck.
Ja, klar.
Das ist nicht
in dem Zusammenhang.
Das ist in dem Zusammenhang. Also, ich habe
jetzt diese 5 Kundenfragen. Das waren Dana Krämer und Hanna Manke mit ihrem Vortrag Zwischen Hoffen und Bangen – Die ganze Bandbreite der Klimagefühle. Wie ging es euch beim Hören dieses Vortrags? Mit welchen Emotionen konntest du in Verbindung kommen? Bei mir meldeten sich zuallererst Verzweiflung und Wut. Bei genauerem Hinsehen und vor allem im Austausch mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Fachtags kam aber auch eine große Lust dazu auf, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und mit meinen Möglichkeiten die Welt mitzugestalten, so wie ich sie mir vorstelle und wünsche. Die Wut ist sicherlich ein guter Energizer, genau dafür. Geht es dir vielleicht ähnlich, dann nutze doch eines der vielen Netzwerke, die du dafür nutzen kannst. Zum Beispiel die Psychologists for Future, von denen du ja gerade 2 gehört hast. Auf deren Webseite www.psychologistsforfuture.org findest du sehr viel Wissen und Material zur Klimapsychologie. Dieser Fachtag, wie auch die vorherigen unter dem Titel Systemic for Future, sind Teil der Klimaschutzaktivitäten im Netzwerk der DGSF, der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie. Melde dich gerne bei unserem kleinen, aber wachsenden DGSF-Netzwerk Klimaschutz per Mail an unter netzwerk-klimaschutz@dgsf.org. Du musst nicht unbedingt Mitglied der DGSF sein. Interesse an systemischen Ansätzen und Methoden und natürlich Interesse am Klimaschutz reichen vollkommen aus. Die Welt ist nicht so, wie sie ist, sondern so, wie wir sie jeden Tag machen. Du hast also täglich Gelegenheit, die Welt um dich herum ein kleines Stückchen mitzugestalten, in deinem Sinne. Ich bedanke mich für das Mithören und Mitdenken und verabschiede mich für heute.
Gedankenstich. Aus dem systemischen Nähkästchen von Thomas Reier.